Da hast du voller Leidenschaft mit deinen eigenen Augen. Da hast du mit all dem, was dich ausmacht, was du mitgebracht hast und die Überraschung, die dort geschehen ist, sie hat dich überfraut. Es waren ja Frauen zuallererst. Man sagt ja sonst übermannt. Nein, nein, überfraut. Und auf der einen Seite bist du erschrocken, auf der anderen Seite bist du fasziniert und dir wackeln die Knie, weil so etwas hat es bis dahin noch nie gegeben. Tatsächlich ist jemand aus dem Tode erstanden, nachdem er es vorausgesagt hat, nachdem er immer wieder darauf hingewiesen hat und man irgendwie darüber hinweg gehört hat, so wie wir das können als Menschen. Ich kann in einem Raum sein und jemand spricht mit mir. Ich weiß nicht, wie euch das geht und ich höre gar nicht richtig zu. Aber sag immer ja. So nicht an diesem Ostermorgen. An diesem Ostermorgen, in der ganzen Frühe, im Aufgang der Sonne, eröffnete sich das Geheimnis, das den Frauen zuallererst bezeugt wird, der Herr ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ein guter Slogan. Was suche ich in der Lebendigkeit, die Jesus mir anbietet? Warum suche ich das, was mich letztlich tötet? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und denk dich mal hinein. Das größte Ereignis, was du jemals erlebt hast, und das musst du nochmal toppen, um wesentlich mehr. Da ist das Verliebtsein und das, dass du das dir vielleicht jemand weitergibst, dem du besonders vertraut bist und sagst, zu der Person gehe ich jetzt. Ich bin so voller Leidenschaft, kennt ihr das? Ich muss mit jemandem darüber reden. Natürlich kannst du heute das Handy nehmen. Aber damals gab es das Handy noch nicht. Und sie laufen los und sie kommen zu der Jüngerschar. Und sie kriegen einen total wunderbaren Empfang. Du kommst euphorisch rein, bezeugst das, was du erlebt hast, sagst, der Herr ist auferstanden. Und die Leute, die Jünger, ja, red du nur. Ich glaub dir nicht. Was passiert mit dir, wenn du sowas erlebst? Man erlebt, dass man schon einem Frust begegnet. So hier heute Morgen nicht. Wir wollen dieser Botschaft, der guten Botschaft Gottes, dass Jesus von dem Tode erstanden ist, von den Toten auferweckt wurde und lebt, dem wollen wir Raum geben. Aber wir müssen gucken, dass wir nicht der Gefährdung Raum geben dabei. Denn es bleibt ein Glaubensgeheimnis. Es bleibt ein Geheimnis. Und tu dem, wenn du darüber sprichst und in größter Euphorie, in größter Freude und in größter Freiheit, tu ihm trotzdem nicht Gewalt an, denn Glaube kann nicht durch Überreden in einem hineinkommen. Glaube kann nicht vererbt werden. Glaube kann auch nicht gepusht werden, indem du in irgendeiner Weise geldlich oder sonst wie mit Geschenken demjenigen oder derjenigen sagst, du, da kommt viel auf dein Konto, sag nur ja. Manche Hochzeiten sind so vollstatten gegangen und sie sind nicht glücklich geworden. Glaube bleibt Geschenk. Glaube bleibt Geheimnis. Und das ist das, was ich dir heute Morgen zuallererst sagen möchte. Es ist so, als ob wenn du einem Kind, einem kleinen Kind, was sehr feinfühlig ist und was auch manches noch nicht so versteht, wo du dir sehr große Mühe gibst, wenn du ihm was erzählst, dass du es so erzählst, dass dieses ganz kleine Kind es auch verstehen kann, sogar Fragen stellt. Dieses Reden und diese Haltung wünsche ich euch trotz der Auferstehungsfreude und des Sieges über den Tod oder die Hölle und über den Teufel. Ich wünsche euch, dass ihr euch in dem auf den Weg machen, genau so auf den Weg macht, dass ihr euch vergegenwärtigt, bevor ihr den Mund aufmacht, bevor ich den Mund aufmache, dass ich sage, Herr, schenke es mir doch, dass ich es so einfach und schlicht sage, einladend, nicht aggressiv, einladend, dass du mit deiner Liebe hindurchscheinst. Wir haben vernommen in der Lesung auch, die Volli ja gelesen hat aus dem Lukas-Evangelium, dass es da eine Gruppe gab von Männern, die dem nicht Gehör schenkten. Sehr wohl hat sich jemand danach auf den Weg gemacht, einer der Jünger, oder besser, es waren mehrere, aber es sei dahin, letztlich blieb bei ihnen die Skepsis. Darüber wurde Abend. Ich lese aus Johannes 20 ab Vers 19. 19 bis einschließlich 29. Wenn ihr das zu Hause nachlesen wollt, Johannes 20. Johannes 20, das ist im Neuen Testament, das ist das vierte Evangelium. Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Jesus zeigt sich den Jüngern. Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich so sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, den sind sie wirklich vergeben. Wem ihr aber sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunden an seiner Seite legen, sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deine Finger hierher und sieh meine Hände an. Strecke deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Eine geballte Ladung an temperamentvollen und unterschiedlichen Charakteren, denen Jesus eine neue Begegnung schenkt. Halleluja, du gehörst auch dazu, ich auch. Und du hast eine gute Entscheidung getroffen. Du bist heute früher vielleicht aufgestanden, als du es sonst getan hättest an einem solchen Tag. Du hast die Kurve bekommen und hast gesagt: Ich gehe heute hier in diesen Gottesdienst. Sei willkommen. Da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist die Verheißung, dass er zugegen ist, gegeben. Das heißt, das ist nicht nur, es könnte sein, sondern es ist so. Jesus, der auferstandene Herr, ist hier unter uns. Er ist hier und er geht durch die Reihen und er sieht dich. Er sieht dich, wie du gekommen bist. So wie er damals die gesehen hat und denen eine Begegnung geschenkt hat und übrigens als Auferstandener, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde, alle Reiche, alle werden sich beugen vor ihm. Es ist vollbracht. Wie wir es Karfreitag ausgerufen haben, er hat es ausgerufen, wir konnten es nur entgegennehmen. Es ist vollbracht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Dieser König aller Könige, der, der dem Tod die Macht genommen hat und aller Finsternis, er bleibt weiter der Dienende, der Liebende, der dich Aufsuchende. Der mich aufsucht, der damals diese Jüngerschar aufsuchte. Und wie findet er sie vor? Typisch deutsch. Verschlossene Türen. Hör mal, es gibt Länder, da ist gar keine Tür. Da kannst du kommen, wann du willst. Und du wirst willkommen geheißen. Aber da wir so viel haben, ist es nötig, dass wir die Tür abschließen. Wenn du tatsächlich nur einen Stuhl hättest und einen Tisch und etwas wenig zu essen, ich glaube mir, du könntest die Türen auflassen. Aber wir haben viel Kostbares. Was haben die Jünger an Kostbaren? Sie haben einen Schatz dabei. Einen Schatz, den ich in meinem Leben auch kenne. Wisst ihr, wie der Schatz heißt? Furcht. Furcht kann ein großer Schatz sein. Aus Furcht kann ganz viel sich eröffnen. Furcht ist ein unglaublicher Antreiber, besser gesagt auch ein Ausbremser, in dem Fall ein Schlüsselverdreher. Er schließt die Türen. Wir alle kennen Furcht. Furcht hat natürlich, und darüber geht es jetzt nicht, Furcht hat eine Seite, die auch helfend sein kann. Aber es ist besser, wenn wir eine Ehrfurcht haben und ein Erwarten, dass Gott unsere leeren Hände füllt. Die Frage ist, ob sie leer sind oder ob darin schon etwas ist, dass ich jetzt schon im Grunde genommen bei dem Nächsten bin oder bei dem Gewesenen, dass ich gar nicht hier bin, dass ich sagen muss oder fragen muss, bist du überhaupt hier? Dann kannst du natürlich sagen, was willst du von mir? Ich sitze hier. Wisst ihr, wie viele Menschen körperlich anwesend sind und gedanklich total abwesend? Oder wie sie schon weiter spinnen über das, was eventuell kommt? Die Jüngerschar hat die Furcht in sich tragend. Sie haben die Furcht vor Menschen, die ihnen Gewalt antun können. Und diese Furcht hat eine berechtigte Seite. Überall heute, heute an diesem Tag, jede Minute, werden Menschen umgebracht, werden Menschen gefoltert, werden Menschen misshandelt. Und jeder, der das nur hört, weiß, was das für eine Furcht einem eröffnet, wenn man weiß, auch das kann mir widerfahren. Sie haben Angst vor Verfolgung. Sie haben Angst, auch eingesperrt zu werden, auch zu Tode zu kommen. Sie hängen an ihrem Leben. Und das sei erstmal auch ihnen zugestanden. Ich hoffe, du liebst dein Leben. Aber hier geht es um was Größeres. Hier geht es darum, dass diese Furcht sich mischt mit einer Situation, wo sie wissen, wir haben total auf das falsche Pferd gesetzt. Wir haben die letzten 3 Jahre wohl total falsch unseren Weg bestimmen lassen. Er ist nicht mehr da, der mir mein Vorbild war, der mir erklärt hat, der mich aufgerichtet hat, der mich korrigiert hat, der Wunder getan hat im Beisein von mir. Aus dem Hintergrund ich aufgestiegen bin, besser gesagt auch hinausgegangen bin und mit ihm gegangen bin. Förmlich aufgestiegen, das Wort ist gar nicht schlecht. In seiner Gegenwart habe ich gemerkt, ich werde gehoben. Ich bleibe nicht im Staub, ich bleibe nicht im Dreck, ich bleibe nicht mit meiner Schuld, sondern er nimmt mich auf, er nimmt mich an. Und er ist gestorben. Das ist das eine. Was kommt jetzt? Ich fürchte mich vor der Zukunft. Ich fürchte mich vor dem, was kommt. Und dann das andere ist, ich habe ihn verraten. Ich bin weggelaufen. Wir Menschen kennen das, denke ich auch, dass man am liebsten wegläuft. Ich musste manchmal nicht weglaufen vor der Schule, denn ich hatte das Geschenk, dass ich dann im Bett lag und mir, weil ich nicht zur Schule gehen wollte, mir plötzlich so schlecht war, dass ich gar nicht aufstehen konnte. Ich konnte also gar nicht weglaufen, sondern ich musste dann sagen, nein, ich kann heute nicht. Und tatsächlich, mir ging es nicht gut, das war nicht gestellt, das war wirklich, ich konnte psychosomatisch mir das so einreden, dass es mir nicht gut ging. Und nachdem ich dann länger geschlafen habe, ging es mir wieder gut. Vielleicht kennst du das, dass du am liebsten im Bett bleibst und deine Bettdecke über den Kopf lässt. Sagen, heute will ich dem Leben nicht begegnen. Oder vielleicht kennst du das in anderer Weise, dass du permanent auf der Flucht bist. Dass du permanent guckst, wer ist da in der Umgebung, dem ich nicht begegnen will. Großartige Erfahrung. Du gehst mit deinem Einkaufswagen ganz entspannt. Ganz entspannt. Du hast deine Liste, es ist alles gut. Und dann kommst du um die Kurve. Und da ist die Person deiner Freude. In deiner Freude. Du merkst, dass deine Hände stärker zupacken. Du merkst, der Einkaufswagen wird zum Instrument dessen, dass er dich förmlich, magnetisch in die andere Richtung schiebt. Das bist nicht du, das ist der Wagen. Kennt ihr so etwas? Man ist auf der Flucht. Man ist dankbar, wenn der Chef nicht vorbeiguckt. Man hat davor totale Entspannung und dann kommt er um die Ecke, wie bei einer Lehrerin oder einem Lehrer. Man war gerade so zutiefst mit seinem Handy beschäftigt und da kommt der um die Ecke. Aber hier ist eigentlich keine Erwartung, dass jemand kommt, denn die Türen sind zu. Und das Scheitern ist wirklich gegenwärtig da. Und zwar nicht nur bei einer Person. Ein Haufen der Gescheiterten. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, die Schultern sind gesenkt. Alle Waffen, die man bis dahin getragen hat, hängen runter. Es ist schwierig, überhaupt ein Wort zu finden. Jeder ist mit sich beschäftigt. Man versucht sogar, sich auszuweichen in den Blicken. Weil man eigentlich sich schämt. Zutiefst sich schämt. Und doch ist man zusammen. Und da hinein, ich will dir das sagen, in deine Lebenssituation, in deine Begrenztheit, in deinem Weggelaufensein, in deinem auf der Flucht sein, da hinein kommt er als der Auferstandene und sagt, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Leute, das ist nicht eine billige, irgendwie gesprochene Wort-Aneinanderreihung, sondern es ist ein Geschenk. Der, der dem Tod die Macht genommen hat. Der gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt es als der Auferstandene. Gott sagt es dir heute Morgen. Friede sei mit dir. Das heißt, er möchte gerne, dass du mit ihm dich auf einen Weg begebst, der Frieden Einzug halten lässt in allen Bezügen deines Lebens, deines Denkens und Tuns. Er kann es in einem Schnipp. Bin ich von überzeugt, glaube ich. Aber er ist in dieser unglaublichen Liebe mit dir unterwegs und gibt dir die Zeit, die du brauchst. Er will dich lehren, diesem Frieden Raum zu geben. In dem fängt es an mit dem Blick. Welchen Blick hast du? Eigentlich müsstet ihr euch mal filmen lassen, einen Tag lang, wie ihr guckt. Ich sage euch, ich wäre erschrocken über mich. Nicht immer. Man guckt ja auch freundlich. Nicht? Aber ihr müsst mal alleine gucken. Ich habe mir das mal ein bisschen so, das ist nicht ein Hobby, das will ich nicht sagen, aber guckt mal beim Autofahren dem anderen ins Gesicht. Also von der Seite oder guckt mal. Die meisten. Kampf. Ich habe mehr PS. Ich bin schneller, ich hupe lauter. Ich bin es. Neulich hatte ich einen Busfahrer hinter mir und der hörte gar nicht auf, mit Lichthupe und mit Hupe mich zu bearbeiten. Und der schimpfte und ich habe da vorne gesessen und gefragt, ich fahre jetzt hier 30, ganz langsam. Da war 30, war nicht 80. Und ich bleibe einfach ganz ruhig. Das hat mir so gut getan. Das war nicht, ich will ihn ärgern, ich will ihn provozieren, sondern behalte den Frieden. Behalte den Frieden. Hast du Frieden? Hast du diesen Ostergruß und diesen Osterfrieden? Ist Frieden in deinem Herzen, in deinem Denken? Erlaubst du Jesus als den, der durch die Tür kommt, die verschlossen ist? Das heißt, er hat nicht nötig, den Schlüssel zu suchen, wie wir. Ganz schlimm ist, wenn der Schlüssel verbummelt wurde. Sondern er steht im Raum und er tut diesen Dienst. Friede sei mit dir. Deine Geschichte darf Frieden finden. Und das andere, was auch sagt, er wiederholt das ja, Friede sei mit dir, dass er sagt, hör mir zu. Dieser Friede ist auch für den, mit dem du gerade nicht Frieden hast. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Jesus schenkt uns etwas, er öffnet uns einen Weg, aber er eröffnet uns auch eine Zumutung. Er traut uns etwas zu, das unserer Art einem anderen, einer anderen gegenüber eine Veränderung erlebt. Das größte Wunder. Das größte Wunder, wenn man erlebt, der ist ja gar nicht so, wie ich immer dachte. Die Schublade muss sich ausräumen. Da muss alles komplett raus. Er hat sich verändert. Erwartest du noch Veränderungen bei dem, den du schon ganz lange kennst? Wo du sagst, ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Wenn ich das sage, sagt er das. Wenn ich das tue, tut er das. Der macht die Gabel so rein, ich mache sie so rein. Die Zahnpasta, immer das Gleiche. Ich drehe immer schön auf, der andere schmeißt es einfach hin. Wo sind wir denn hier? Ich sage euch, das, was Christus Jesus anbietet, ist so genial. Er öffnet dem, der dir vielleicht fremd ist, sogar Feind geworden ist. Er öffnet das, dass er dir sagt, Friede sei mit dir, mit euch, auch ihm entgegen. Das hat was mit dem zu tun, wie er dann Beauftragung gibt. Er haucht sie an. Wisst ihr, das ist das, was wir schon in Gethsemane so ein bisschen aufnahmen, dass das fast den paradiesischen Garten wieder vorbereitet. das, was Jesus im Garten Gethsemane tat, im Bitten, im Flehen, im Zittern vor Gott, das eröffnet er jetzt hier, indem dass er die Jünger anhaucht. Wisst ihr, wann das geschehen war das letzte Mal? Manchmal kann man sagen, hauch mal, habe ich guten Atem. Hier ist es was anderes, was Großartiges. Das ist das der Lebensatem, den Gott damals im Schaffen der Welt, dem Menschen, nicht den Tieren, einhauchte. Ruach, Gottes, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott hauchte dem Menschen Leben ein. Das heißt, wenn das passiert, dann ist nicht nur dein Intellekt, nicht nur das Erlernte, nicht nur das, was du bis dahin verstanden hast, mit deinem Verstand gegriffen hast, es kommt etwas dazu, das dir dein Herz erfüllt mit einer ganz anderen Erkenntnis und damit einer ganz anderen Haltung, einer Lebenshaltung und einem neuen Lebensmodell. Du wirst transformiert, umgewandelt. Dieser Atem Gottes, dieser Hauch Jesu wird gegeben seinen Jüngern und es eröffnet sich Verwandlung. Der Heilige Geist zieht ein und fängt an, das sauber zu machen, wie ein, du kannst es im Grunde genommen dir erklären, wie ein Programm, wenn ein Reinigungsprogramm läuft. Ja, ich liebe Spülmaschine. Entschuldigt, das ist ein banales Beispiel. Ich liebe Spülmaschine. Wisst ihr warum? Das dreckige Zeug kommt rein. Und dann arbeitet das und dann machst du auf und du bekommst das saubere Geschirr entgegen. Es ist großartig. Ist das nicht was Tolles? Also nicht, dass ich das jetzt vergleichen will, 1:1, aber es ist tatsächlich so, du kommst mit all dem, was dich ausmacht, was du an Begrenzung hast, was ich an Begrenzung habe, ich komme und es eröffnet sich eine Reinigung, die viel tiefer ist als jeder Spülgang, die viel großartiger ist, viel großartiger heilend. Und du merkst, dass dein Leben heil wird, deine Gedanken. Wisst ihr, wie großartig das ist? Wenn du bestimmte Dinge nicht mehr denken musst und sie Besitz von dir haben, dass du Abhängigkeiten ablegen darfst. Weißt du, wie schön das ist? Wenn du weißt, dass bestimmte Bilder kein Angriffspunkt mehr sind für dich, weil sie entlarvt sind, weil Jesus sie entlarvt hat für dich. Wie großartig es ist, dass Leid, dass das nicht das letzte Wort hat, sondern Gott es dir erklärt, dass er alles Leid zum ewigen Heil führt. Ich wünsche dir die Erfahrung des Auferstandenen und ich wünsche dir, dass diese Liebe, dieser Friede Jesu bleibt, denn da, wo wir vergeben, da geschieht beim anderen etwas, selbst wenn er es im Moment nicht annimmt. Ich lade dich ein, dass du bereit bist, Vergebung zu leben. Ein letztes, ganz kurz, da muss ich nochmal extra drüber predigen, es wird nicht zu lang heute. Thomas, ich möchte dich in besonderer Weise heute Morgen begrüßen. Du bist ein besonderer Mensch. Du bist ein Denker. Du bist sehr rational aufgestellt. Und du bist einer, der sich das, die Freiheit erlaubt, nicht immer im Rudel unterwegs zu sein, nicht immer in der Gruppe. Obwohl Jesus das eigentlich gesagt hat, dass man ihn erwarten soll. Nein, nein, du brauchst deine Auszeit. Thomas oder wie immer du heißt, ich grüße dich in besonderer Weise. Du bist einer, der hier und da nicht dabei ist, wenn eigentlich eine Gruppe zusammen ist und Jesus dieser Gruppe zusammen etwas sagt. Und deswegen kommst du immer wieder in die Situation, dass du Schwierigkeiten bekommst mit deinen Fragen. Dass du sagst, es ist ja schön, was ihr erlebt habt. Ich habe es nicht erlebt. Und wenn ich es nicht wirklich selbst erlebe, glaube ich es nicht. Dieser Thomas, vielleicht hast du einen Anteil in dir, der hört die Einladung, dass er anfangen darf zu glauben. Denn Jesus begegnet ihm auch diesem Einzelgänger. So wie du vielleicht eine Einzelgängerin, ein Einzelgänger bist. Und für mich ist das schon etwas, was mir sehr, sehr nahe geht, dass er seine Hand ausstrecken durfte und in seine Wunde seine Hand legen darf und seine Seite. Was bist du für ein Gott, Jesus Christus, geworden? Für mich, für dich. Retter der Welt. Schmerzensmann für dich und mich. Und er ist es, der dich einlädt, zu glauben. Glückselig sind, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Amen.